Ja, sehr schön, dass ich hier sein darf. Es ist ja immer gut, wenn man irgendwo hinkommt, sozusagen die Einheimischen mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Einheimische gibt. An Universitäten ist es ja nicht selbstverständlich. Aber heute hat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dem Organ des deutschen führenden Bürgertums, ein Autor einen Text in der Rubrik Aus fremden Federn formuliert, Florian Gerster, einer der rheinland-pfälzischen Politik-Koryphäen, später auch mal Chef der Bundesagentur für Arbeit, als sie, glaube ich, noch Bundesanstalt hieß, ich bin aber nicht ganz sicher, war noch eine Bundesanstalt, und Sozialminister lange Zeit gewesen. Und er schrieb heute, er ist ein alter SPD-Fahrensmann, einer Kollege Butterwege, der ihn natürlich auch kennt, war der Auffassung, wen haben sie denn da ausgegraben, aber er lebt noch und er ist auch schön, es geht zwar gut, wenn die Leute lange leben. Eins ist nicht immer gut, wenn sie dann bestimmte Dinge immer noch sagen, die sie früher schon sagten. Zum Beispiel, Frau Gerster endete sein Papier, es geht um die Frage des Grundeinkommens, deshalb passt es heute Abend, er endete seinen kurzen Text mit folgendem Satz, den ich vorlesen möchte. Die SPD war erfolgreich als Partei des sozialen Aufstiegs. Wenn sie nur noch Modernisierungsverlierer und Empfänger von Sozialleistungen anspricht, wird sie den Weg in die Bedeutungslosigkeit beschleunigen. Das macht sie natürlich, wenn sie für ein Grundeinkommen eintritt, ist die Auffassung von Herrn Gerster. Wir werden über die Sache heute Abend diskutieren. Mit Christoph Butterwege haben wir natürlich einen Kollegen hier, der sozusagen eine tiefe Liebe und auch Hassliebe mit der SPD verbindet. Na, das wird insoweit die Juso-Hochschulgruppe ist Mitveranstalter, glaube ich, hier der AStA, aber es wird von euch mitgetragen. Also wir haben es auch mit der Parteipolitik ein bisschen zu tun, wobei wir uns heute, die schwingt mit und wir können über Sozialpolitik überhaupt nicht sprechen, ohne Parteipräferenzen, ohne Parteiarchitekturen mit zu reflektieren. Das ist überhaupt nicht möglich. Umgekehrt natürlich hängt an der Sozialpolitik noch viel mehr als nur Parteipräferenzen. Und in diesem Spannungsfeld möchte ich sozusagen die Diskussion gerne von meiner Seite aus mitführen. Und ein Aspekt, den hier Gast, darum habe ich es angesprochen, anspricht, ist ja, also um wen geht es eigentlich? Wer sind die Adressaten solcher Forderungen? Und deshalb möchte ich gleich am Anfang deutlich machen, dass ich natürlich in einem Punkt überhaupt nicht Unterstützer bin. Ich bin kein Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens. Warum bin ich das nicht? Weil man das gar nicht sein kann. Es wird nie ein bedingungsloses Grundeinkommen geben. Außer in einem Fall, wir hätten eine Weltgesellschaft und eine Weltsozialpolitik. Dann gäbe es ein bedingungsloses Grundeinkommen, möglicherweise. Aber selbst dann würde man zum Beispiel sagen, dass der Hund meiner Tochter keins bekommt. Also wird es auch Menschen beschränken, zum Beispiel. Dann wird es vor der Frage stehen, wer sind eigentlich Menschen? Und da kommen wir langsam zum Kern des Problems. Wer gilt eigentlich als Mensch, der sozusagen bezugsberechtigt ist für irgendeine Art von Sozialleistung oder überhaupt für irgendeine Art von Leistung? Wer ist überhaupt Adressat von Recht? Vielleicht sind noch ein paar Juristinnen und Juristen unter uns. Der wird wissen, dass diese Frage nicht ganz trivial ist. Also wer ist eigentlich ein Rechtssubjekt und damit auch Empfänger von Anspruchssteller und als Anspruchsperson? Keine triviale Frage. Und deshalb ist die Frage, also wir merken schon, das Wort bedingungslos kommt natürlich aus dem Englischen, wie so vieles, weil in der englischsprachigen Sozialstaatsliteratur, vielleicht gibt es hier sogar Menschen, die sich mit Sozialpolitik beschäftigt haben, dann wissen Sie, unconditional ist ein Code sozusagen der englischen Welfare-State-Debatte oder in der englischen Sozialpolitik-Diskussion, Literatur, der natürlich nicht bedingungslos meint. Er meint einfach sozusagen möglichst bedingungslos. Das meint er im Wesentlichen. Er meint nicht wirklich bedingungslos. Aber da kommen wir schon in die Feinheiten hinein, aber darum wird es gehen. Nämlich um die Frage, was heißt das eigentlich, um was für eine Art von Leistung sprechen wir? Und der Furor, mit dem Herr Gerster, eben einer Senior der SPD aus Rheinland-Pfalz, also ein Eingeborener, wenn man so will, der Auffassung ist, dass der Niedergang der SPD, der größten Volkspartei Deutschlands, ich glaube, die größte ist es noch, deutet an, dass es hier um viel geht. Es geht um einiges. Es geht nämlich um die Frage, wie eigentlich die Grundarchitektur unserer kapitalistischen Ökonomie im 21. Jahrhundert erstens national und letztendlich auch global aussehen soll. Die Frage ist nämlich, welche Rolle spielen die Arbeitnehmer und welche Rolle spielen die Bürgerinnen und Bürger? Die Gelbwesten in Frankreich machen gerade deutlich, dass das keine triviale Frage ist. Auch das ist keine triviale Frage. Natürlich kann man dann schreiben, wie die FAZ und andere Zeitungen, dass sie sagen, naja, die Gelbwesten sind eh nicht die Wähler von Macron gewesen, also kann sich Macron über sie hinwegsetzen. Ich glaube, dass es zu einfach ist, sondern dahinter steckt eben eine Frage nach der Zugehörigkeit und nach dem sozusagen Gerechtigkeitsparadigma, das eine Gesellschaft vertritt. Und Gerster, ich komme gerne auf ihn zurück, weil er eben paradigmatisch auch für das steht, was Christoph Butterwegge nachher vertreten wird. Christoph Butterwegge wird eine linke Leistungsethik vertreten, die natürlich notorischen Widersprüchen verheddert sein muss. Geht gar nicht anders. Das werden wir nach einer Diskussion herausarbeiten. Ja, weil das Grundproblem ist natürlich, dass die bürgerliche Ethik natürlich eine Ethik der Leistung ist. Das ist sozusagen der Bürgerstaat, das kennen wir aus der Hegelischen Rechtsphilosophie, basiert natürlich darauf, dass der Mensch sozusagen als leistungsfähiges Wesen sich auf dem Markt reproduziert und hier sich selbst demonstriert und seine sozusagen, dann wenn man das noch mit protestantischen Erwägungen wie bei Max Weber, ein bisschen fälschlicherweise nur dem Protestanten zugeschrieben, aber die Ethik sozusagen eine Ethik der Leistung vertritt. Und wer von Ihnen hier vielleicht sogar Hochschullehrer ist, aber auch die meisten studieren, ich bin ja Hochschullehrer und war selber auch Studierender, die meisten bekomme ich, die wollen sehr wohl einen Leistungsresponse haben, die wollen wissen, wo sie stehen. Das heißt also, Leistung ist keineswegs etwas sozial Negatives, sondern Leistung ist für die allermeisten etwas positiv Besetztes. Die große Frage ist natürlich, wird die Leistung gerecht bewertet? Und haben alle Menschen die Chance, die Leistung gleichermaßen zu erbringen. Und es ist offensichtlich, ich selber wäre früher gerne Fußballprofi geworden beim VfB, das kennt man hier nicht, Stuttgart, war natürlich null nicht dran zu denken bei meinen Fähigkeiten, aber ich wäre es trotzdem, mittlerweile denke ich nicht mal mehr dran. Was soll ich mit 62 Fußballprofi werden wollen, jenseits? Also bestimmte Leistungen können Sie in bestimmten Lebensphasen offensichtlich nicht mehr erbringen. Ich wäre auch gerne Profi-Pianist geworden mal, dann wollte ich mal was anderes, ich wollte lauter Sachen werden. Aber irgendwann muss die merken, ich bin zu spät. Einfach zu spät. Das ist nur eine Komponente. Ich arbeite viel mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Mache da viele Projekte damit. Es gibt Menschen, die können bestimmte Dinge einfach gar nicht. Die werden sie auch nie können. Und dann ist die interessante Frage, wie bemisst man diese Leistung? Also wie gehen wir mit dem komplexen Prozess der Leistungsbewertung um? Das ist gerade in einer globalisierten Ökonomie, in einer globalisierten Gesellschaft mit permanenten sozusagen Verifizierbarkeiten von Leistungskennziffern ein Riesenproblem. Und wie bilden wir sozusagen diese komplexe Leistungswirklichkeit jetzt nun in einem Aspekt ab, der das Thema des heutigen Abends ist, nämlich dem Aspekt, was steht jemand an Geld zu? Und zwar an laufendem Geld. Wir reden heute Abend nicht über Vermögensverteilung, auch ein sehr interessantes Thema, wird aber noch wieder eine ganz andere Diskussion erfordern. Wir reden auch nicht über die Verteilung von Bildungschancen, nicht über den Zugang zum Gesundheitswesen, nicht zum Pflegebereich. Wir reden nicht über die Frage der Migration, wobei die am Rande mit reinkommt, sondern einfach um die Frage des monatlichen Einkommens. Für die meisten von Ihnen ist diese Frage nicht irrelevant. Ich könnte jetzt hier eine Befragung machen, mache ich nicht, weil ich jetzt hier nicht Ihr Lehrer bin. Und Sie fragen, wer von Ihnen eigentlich über dem Hartz-IV-Niveau lebt monatlich. Wenn ich meine Studierenden in Jena frage, das ist in Ostdeutschland, da sind die Leute ärmer als im Westen, ein extra Zusatzthema übrigens, ja, dann ist ungefähr 90-95% leben unterhalb des Hartz-IV-Satzes. Das ist für den Westen ein bisschen potenter, weil ihre Eltern haben einfach mehr. Die Eltern im Osten haben deutlich weniger. Das heißt, wir haben, sehen wir an Renteneinkommen, 60% der Renteneinkommen im Westen sind Renten der gesetzlichen Rentenversicherung, 90% der Haushaltseinkommen der Renten im Ostdeutschland. Da gibt es keine Vermögenseinkommen, gibt es keine Lebensversicherung, gibt es keinen großen Grundbesitz. Das gibt es nicht. Also wir haben also schon innerhalb Deutschlands haben wir Ungleichheiten. Und die Frage ist, wie bilden wir diese sozusagen im laufenden Einkommen ab? Und die Grundeinkommensidee, um die mal ganz einfach zu sagen, ist simpel, zu sagen, jedem Mensch steht ein Grundeinkommensanspruch zu. Und da ich nur 10 Minuten reden soll, habe ich schon fast überzogen, will ich am Ende sozusagen wesentlich noch drei Grundmodelle des Grundeinkommens präsentieren, einfache Grundmodelle. Und eins davon hat gleich zwei Untermodelle. Ich beginne mit dem einfachsten an. Die Frage ist ja, kann man ein Grundeinkommen nicht schon da machen, wo wir es jetzt schon stehen? Also kann man nicht den Sozialstaat, wie er existiert, sozusagen mit einem Grundeinkommen versehen, immanent, innerhalb der Sozialversicherung, innerhalb der verschiedenen Teilsysteme, ob das jetzt nun BAföG ist, ob das was auch immer ist. Diese Idee ist nicht ganz neu, das hat man diskutiert, auch in der Linken vor allem, vor 30 Jahren, als ich anfing, sozialpolitisch aktiv zu sein, 35 Jahren, man nannte es bedarfsorientierte Grundsicherung, nannte man das. Das sollte also so eine Art Sozialstaats-, so eine Art Sozialfinanzierung innerhalb der Sozialversicherungen geben. Ansatzweise haben wir das in der Rentenversicherung heute. Das ist zwar ist nicht ganz identisch, aber jemand, der sozusagen alt ist, Alterseinkommen bezieht, hat einen Anspruch auf eine Grundsicherung für alte Menschen, für Ältere. Und diese Regelung ist praktisch eine Sozialhilferegelung, ein bisschen großzügiger als normalerweise Hartz IV oder Sozialhilfe, aber im Großen und Ganzen wie eine. Das ist also ein Sockel. Aber das bedeutet, dass für diese Menschen, die das in Anspruch nehmen wollen, in der Regel sämtliche Vermögen herangezogen werden, bis auf überschaubare Freibeträge. Das heißt, für jemanden, der erwartbar im Alter zum Beispiel in die Grundsicherung absacken wird, und viele werden das sehr gut sehen können, im Moment sind es etwa 6%, es werden absehbar sein 15%, in manchen Teilen Deutschlands noch mehr sein, die wissen, für die lohnt sich es nicht zu sparen, weil es eh weggenommen wird. Das ist ein wichtiger Punkt, das ist für viele von Ihnen ein Verlierer. Ich kenne Menschen, die denken, die sind Millionäre oder haben eine 500.000, was auch immer, für dieses, die leben jenseits von dieser Welt, aber es gibt sehr viele Menschen, die leben in dieser Welt, in einer Welt der Knappheit. Und also diese Regelung, das ist die Regelung, da haben wir doch schon, das sagen manche auch, ich kenne es ja, ich bin in der X-Diskussion, wir haben doch schon einen Grund, ein Hartz IV ist doch schon ein Grundeinkommen. Ja, in einer gewissen Weise schon, aber es ist ein sehr konditionales, ein sehr bedingtes Grundeinkommen, was die Menschen eben auch sozusagen zu Armen macht und zu Armen deklariert. Und sie erleben das auch so, in der Regel, die allermeisten. Da könnte man sich aber auch eine zweite Variante vorstellen, das machen die Schweizer. Man könnte sich ja vorstellen, dass man im Sozialstaat die jetzigen Lösungen, die man hat, Arbeitslosengeld, Rente, Krankengeld, was auch immer, dass man denen einen tatsächlichen bedarfsunabhängigen Sockel zuschreibt. Machen die Schweizer zum Beispiel in der Rentenversicherung, der AHV. Da bekommt wer Mindestbeitragszeit hat, bekommt mindestens eine Grundrente von knapp 1100 Euro. Das ist natürlich in der Schweiz, je nachdem, wo man lebt, nicht besonders viel. Dann gibt es für diese Leute Zusatzleistungen, die sehr unbürokratisch vergeben werden. Vor allem in den großen Städten sind die relevant. Aber die meisten haben ja nicht bloß die Grundrente dort, sondern die haben dann mehr, weil sie, je nachdem, wenn sie mehr einzahlen, kriegen sie auch mehr aus der Rentenversicherung zurück. Das wäre so ein Beispiel für ein Grundeinkommen innerhalb der Sozialversicherungen. In der Schweiz gibt es aber eins nur für die Rente. Aber immerhin, da gibt es das. Die beiden anderen Varianten, die normalerweise gedacht werden, wenn wir über Grundeinkommen sprechen, sind das sogenannte Bürgergeld oder das Grundeinkommen. Bürgergeld ist es muss ich einfach sagen, Bürgergeld meint normalerweise das, was die Finanzwissenschaftler als negative Einkommensteuer bezeichnen. Negative Einkommensteuer heißt, dass wer unterhalb eines bestimmten Betrages ist, der bekommt vom Finanzamt Geld heraus. Wer oberhalb eines bestimmten Betrages ist, bekommt, muss Geld zahlen. Und da gibt es dann sogar einen Break-Even-Point. Das Ganze hängt immer ab, was ist das Mindestniveau. Wenn man sich vorstellt, das Mindestniveau wäre 800 Euro und der Steuersatz wäre 50%. Rechne, ist klar, Break-Even-Point ist 1600 Euro, also bis 1600 Euro bekommen Sie etwas, ab 1600 Euro zahlen Sie. Da ahnen Sie schon, der Steuerfreibetrag liegt ja heute bei unter 1000 Euro im Monat. Das heißt, wir hätten einen deutlich höheren anspruchsberechtigten Kreis bei einer solchen Negativsteuer. Negativsteuer ist nicht ganz trivial, weil nämlich auch die von Parteien vertreten wird. Zum Beispiel die FDP vertritt sie in ihrem Parteiprogramm. Das weiß zwar der Parteivorstand nicht, aber steht im Parteiprogramm drin. Das haben die mal in Freiburg beschlossen. Es gab auch einen Politiker in der FDP, wie Pink war, die sich damals vor einigen Jahren sehr dafür eingesetzt haben. Und dann gibt es noch das dritte, das klassische Grundeinkommen. Technisch nennt man das in der Regel Sozialdividende. Das heißt, da bekommt man einfach das Geld, so wie man zum Beispiel im Prinzip jetzt ein Kindergeld bekommt. Ja, das bekommen Sie unabhängig von Ihrem Bedarf. Steht jedem für, also auch, ist auch sehr interessant, beim Kindergeld wird auch nicht gefragt, ob die Kinder zum Beispiel sauber sind oder ob sie schön Danke sagen können. Das ist nicht relevant, wird nicht gefragt. Ne? Kriegt jeder, für jedes Kind bekommt bei uns sein Kindergeld und jetzt das Kindergeld, das ist aber so eine Art Teilgrundeinkommen für Kinder und wer noch mehr braucht, kann dann die Grundsicherung sozusagen, die Kindergrundsicherung darüber hinaus beziehen, auch um Hartz IV zu vermeiden, aber das kommen wir in die technischen Details. Jetzt könnte man sich vorstellen, dass das Kindergeld komplett gezahlt wird, also in voller Bedarfshöhe, sagen wir mal 400 Euro. Das ist immer die Frage, geht schon los, was ist der Bedarf, was kostet ein Kind? 400 Euro, 500, 350, 600, da ist der Streit immer groß. Und dann würde man das einfach bekommen. Das wäre eine solche Lösung. Ich habe jetzt kein Schaubild da, aber wenn Sie diese Schaubilder, Sie können im Internet finden, geben Sie negative Einkommensteuer oder Sozialdividende ein, sehen Sie sofort was bei Wikipedia und dann stellen Sie fest, beide Systeme sind genau gleich. Das hängt komplett davon ab, wie man die Parameter wählt. Also was ist das Minimalniveau und was ist der Anrechnungssatz. Und dann sind sie technisch genau gleich. Ja, also das heißt, in beiden Fällen haben sie denn jemand, der bei einem Sozialdividende kriegen sie das Geld zwar ausgezahlt, müssen es aber natürlich dann im Nachhinein mit ihrer Steuerabrechnung natürlich verrechnen. Und angenommen, sie haben zu viel bezogen, weil sie zu viel verdienen, müssen sie am Jahresende erstatten, gegebenenfalls mit Zinsen. Also de facto ist eine Sozialdividende ein Grundeinkommensbetrag, der dann in die Lohnsteuerkarte eingetragen wird. Man kann sich sogar technisch vorstellen, dass es sogar vom Arbeitgeber ausgezahlt wird und nur auf Antrag von der Behörde. Alle Möglichkeiten gibt es. Das sind die drei Grundmodelle. Sie können die jetzige Sozialversicherung grundeinkommensfest machen. Sie können ein Bürgergeld einführen, eine Negativsteuer oder eine Sozialdividende einführen. Und darüber können wir diskutieren. Jetzt bin ich hiermit fertig. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.